liebe Zuhörer, wir haben heute eine Sondersendung von So ein Theater. Und es geht weniger ums Theater im Sinne von Theaterkarren und Schauspielern und Caroline Neuber und wie sie alle heißen, sondern es geht, ich denke, um eines der wichtigsten Zubehöre zum Theater, nämlich zum Musiktheater gehört nicht nur das Theater, sondern eben auch die Musik. In Halberstadt gibt es seit vielen Jahrhunderten Musikformationen in irgendeiner Weise, Orchester, und seit 100 Jahren sprechen wir davon, dass das Theater in Halberstadt ein Orchester hat. Wir haben heute im Studio von Radio HBW einen Gast, Daniel Theuring. Er ist der Dramaturg, zuständig fürs Schauspiel und für die Öffentlichkeitsarbeit am Nordharzer Städtebundtheater. Wie die meisten wissen, hauptsächlich in Halberstadt und in Quedlinburg mit seinen festen Häusern vertreten. Aber wer aus Aschersleben und Umgebung kommt, weiß, in Aschersleben im Besterhornhaus immer wieder Schauspielinszenierung des Nordharzer Städtebundtheaters zu Gast. Und wer so ein Stück weiter östlich hört, in Bernburg, der weiß, im Karl-Maria-von-Weber-Theater sind vornehmlich Musiktheaterinszenierungen des Nordharzer Städtebundtheaters zu erleben. Und wer schon mal dort war, in diesem richtig schönen alten Theater, der weiß, es passt gut zusammen, Musiktheater und die Geschichte dieses Hauses. Ja, Herr Theuring, 100 Jahre Orchester ist nicht so alt.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ist die Geschichte doch sehr interessant, diese 100 Jahre, wie das begonnen hat und was daraus bis heute geworden ist.
Ja, die meisten Theatergründungen, wir haben jetzt gerade ganz viele Jubiläen in Deutschland, da spricht man von den Orchestern so immer vor 200, 220, 250 Jahren wurden die ersten Orchester gegründet. Warum in Halberstadt erst, ja, 1919.
Na, das hat was damit zu tun, dass davor gab es ja auch schon immer wieder Konzerte und die wurden bestritten durch freischaffende Musiker und auch so zusammengestellt. Und Halberstadt war Garnisonsstadt und es gab dann auch zur Kaiserzeit viele Militärkapellen, die auch Matineen und Konzerte gaben. Und ja, das war wahrscheinlich so ein bisschen der Ersatz. Und durch den Ersten Weltkrieg und dann auch durch die Geschichte, als sich das dann mit den Militärkapellen irgendwie langsam, naja, wie soll man sagen,
erledigt hatte?
Ja, so. Da musste man sich überlegen, wie kommt man denn jetzt an schöne Konzerte und an tolle Solisten? Und tja, das war natürlich damals dann toll, dass dieser Gallenspezialist, der Herr Professor Kerr hieß er.
Hans Kerr, ja, genau.
Ja. Der hatte sehr viel Connection in die ganze Welt, war weltberühmt auch. Viele kamen, um die Galle sich herauszunehmen zu lassen, nach Halberstadt. Und so konnte der auch ganz gut seine Kontakte spielen lassen, um tolle Musiker nach Halberstadt zu holen. Und Anfang des 20. Jahrhunderts war es en vogue, Wagner einfach zu hören. Das war der Zeitgeist. Und Bayreuth war weit weg und man dachte sich, naja, vielleicht können wir sowas in Halberstadt auch machen.
Naja, weit weg, aber wenn ich auf die Besetzungszettel gucke von 1903 bis 1910 in Halberstadt, da sind durchaus große Nummern aus Bayreuth da. Also der Weg von Bayreuth nach Halberstadt ist ja ziemlich weit, aber er muss den Künstlern nicht so weit gewesen sein, um mal in Halberstadt zu singen, um mal diese Inszenierungen, die für Kehr gemacht worden sind, am damals noch alten Theater, wer es kennt, in Halberstadt, leider zerstört, im Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgebaut, was heute viele Architekturgeschichtler bedauern, auch viele Halberstädter, die dieses Theater noch erlebt haben, entweder in Trümmern oder eben noch in Inszenierung gegangen sind. Aber es standen eben Solisten der Bayerischen Festspiele, der Met sogar und weiterer Spitzenhäuser in Halberstadt auf der Bühne. Und ja, es sind sozusagen die fünf bekanntesten Wagner-Opern in Halberstadt. Damals eine Stadt, die um die 50.000, 60.000 Einwohner hatte, inszeniert worden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn man heute guckt, dass viele Wagner-Freunde nach Halberstadt kommen, wenn jetzt gerade unser Haus Nordharzer Städtebundtheater wie im nächsten Jahr wieder Wagner inszeniert, dann hat, glaube ich, dieser Ruhm von Professor Kehr sich bis heute fortgesetzt. Und man legt die Latte schon hoch, wenn es um Wagner geht. Aber zurückzukommen vielleicht in die ganz frühe Zeit, die meisten Orchester, die hier so rumschwirren an den Theatern, sind ja geschuldet, dass in Deutschland ja Kleinstaaterei vorhanden war. Jeder kleine Fürst in irgendeinem Schlösschen, für den gehörte es dazu, dass er sein eigenes Ensemble, wie groß es auch sein möge, manchmal waren das 6, 7 Musiker, und wenn man so die berühmten Komponisten sieht bzw. hört, dann sind die Besetzungen ja auch eher kammermusikalischer Art. Ist das Orchester in Halberstadt eher so, sagen wir mal, so ein Aufbruch ins Bürgerliche, so eine bürgerliche Erfindung?
Das kann man sehr, sehr klar sagen, dass das schon auch so ein bürgerschaftliches Engagement war, sich der Kunst zu widmen mit einem Mäzenatentum. Also der Herr Kerr, der hat Geld in die Hand genommen und hat sich diese Solisten dann auch leisten können und ja, dadurch eben einfach das auch angefüttert, dass man in Halberstadt gemerkt hat, es ist toll, ein Orchester zu haben. Das ist ein Luxus, den die Menschen brauchen. Und ja, ich glaube, das ist ihm, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Dieser Herr Hellmann, der damals der Kirchenmusiker dort, der als erster Dirigent dann auch da war für das Orchester, der ist natürlich dafür zuständig gewesen, die Qualität auch zu finden. Ich meine, damals diese Militärmusiker, die waren, also in diesen Kapellen, die waren richtig gute Musiker. Muss sich das nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie Märsche nur gespielt haben, sondern die waren ausgebildet meistens in mehreren Instrumenten. Also sie spielten ein Streichinstrument und ein Blasinstrument oder waren auch hervorragende Konzertpianisten zum Teil. Das sind ja alles Dinge, die dann auch für so ein Sinfonieorchester Gold wert sind. Ja, und irgendwie war diese Idee dann einfach, da das auch feststehen zu haben in Halberstadt und sich zu leisten. Ich glaube, das war einfach sehr, sehr wichtig als Anfang. Und ich bin froh, dass das jetzt die letzten 100 Jahre sich so bewährt hat für uns.
Ich hoffe, dass es weitergeht.
Ja, ich auch.
Fuggevo l'ora sille pria voluta, liviane i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Viviamo amore, amore fra i colici più cari baci avrà. Fuga c'è,
ich war letztens im Konzert, Johannes Rieger hat dirigiert und was mir aufgefallen ist, ich habe mal von oben so in Orchestergramm geguckt und gespielt wurde ja, Sie sagten gerade, Wagner hat da schon seine Hand im Spiel gehabt und die Noten auf den Orchesterpulten, auf den Notenpulten, da stand oft Wagner drauf und als Rieger letztens diese das Waldweben aus Siegfried dirigiert hatte, da prangte auf diesen Noten, das waren die Originalnoten von damals, da stand noch drauf 27. Infanterieregiment. Das hat mich ungeheuer beeindruckt. Und was mich auch gefragt habe, ich habe letztens im Archiv geguckt, das war ja nun nicht so ein schönes Sommerkonzert, dieses erste Konzert, auf das wir uns mit dem Orchester beziehen, sondern es muss schon, 9. Oktober 1919, da war es, glaube ich, wir müssen die Meteorologen fragen, nicht so herrlich, denn die haben im großen Stadtparkgarten gespielt.
Ja,
und Herr Hellmann hat ja seinerzeit geholfen, dass Kehr, also er war der musikalische Chef sozusagen, dass Kehr sein Wagner-Programm da in Halberstadt abspulen konnte. Deshalb kam es ja auch ganz bewusst zu diesem Programm, das erste Programm eigentlich zu 100 Jahre Orchester am Nordharzer Städtebundtheater. Und darum lagen ja auch diese Wagner-Dinger auf dem Pult, die Noten. Aber ich habe geguckt, das erste Stück, was dieses Orchester gespielt hat, damals, also vor 100 Jahren, das war ein Violinkonzert von Moses Mendelssohn Bartholdy. Halberstadts Entwicklung ging weiter. Wir wollen jetzt nicht allzu große Sprünge machen, aber wenn man so in die Theatergeschichte guckt, viele Theaterhistoriker, auch Werner Hartmann aus Halberstadt, aber auch national und international, die bewundern ja eigentlich, dass das Theater relativ früh, also in Halberstadt, wiedererstanden ist nach der Zerstörung. Altes Theater war zerstört hier in der heutigen Richard-Wagner-Straße, aber sie bauten ja einen sehr profanen Bau um zum Volkstheater in Halberstadt. Erster Theaterneubau steht in der Geschichte. Was sagen die Kollegen aus dem Musiktheater? Wie musiziert sich's da?
Also bisher habe ich keine Beschwerden gehört. Ich finde auch, dass es in Halberstadt ein Quäntchen besser klingt als jetzt in Quedlinburg. Also in Quedlinburg sehe ich, also wenn ich dann im Publikum sitze, gibt es doch ein paar Stellen, da weiß man schon, da ist eher ein Loch oder da wird es ein bisschen lauter. Und das ist in Halberstadt tatsächlich mit diesem, ich mag das sehr gern, dieses Theater, weil es eben auch ein Volkstheater ist, ohne so eine Art von Ausgrenzung oder also ohne Balkon, sondern es geht einfach durch diese Sitzreihen und man sieht sehr gut in die Bühne rein. Und es hat diesen kruden Charme mit diesen Trümmersteinen, die dort wieder aufgebaut wurden. Das ist was Einzigartiges und mir gefällt es sehr gut. Und auch die Kollegen haben sich bei mir noch nicht beschwert.
Ich weiß nicht, ob man sich beim Dramaturg da so beschweren würde.
Ja, wahrscheinlich kriege ich das eher nicht mit.
Ja, ich meine aber, Johannes Rieger, der heutige Musikdirektor und Intendant des Hauses, tritt ja da in die Fußstapfen von einem Hellmann, von einem Werner Schöninger. Er hat ja angefangen am Nordharzer Städtebund Theater als der Mann im Orchestergraben, der aus dem Westen kam, was jetzt überhaupt keine Kritik ist, sondern der dort neue Akzente gesetzt hat. Er ist immer noch jemand, der sehr viel für neue Musik über hat, für ich will nicht sagen Experimente, aber Riegers Planungen von den Sinfonieorchestern, die ja 6-mal im Jahr stattfinden, überraschen doch so manchen Zuhörer. Aber was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, Johannes Rieger und das Orchester sind auch sehr offen nach außen hin. Wenn wir in die Geschichte gucken, dieses Orchester war ja immer nicht negativ zusammengewürfelt, aber die Zeit der Zusammenschlüsse, in der ganz frühen Zeit noch bei Hellmann, kamen die Militärmusiker aus Bad Harzburg, die dann Waffen aus der Hand und Musikinstrumente in die Hand, die dann mit dem Orchester zusammengespielt haben. Später kamen dann so eine Geschichten, dass es sich mit Thale, Ballenstedt und auch zwischenzeitlich mal mit einem Wernigerode-Orchester vereinigt hatten.
Ja.
Wie läuft es mit dem heutigen Orchester und den Orchestern so nebenan?
Also da die Geschichte doch relativ, es gab Auf und Abs, es gab, wie Sie schon richtig sagen, immer wieder Zusammenschlüsse, es gab wieder Sparmaßnahmen, also es gibt auch viele Krisen für dieses Orchester. Und da denke ich aber, das hat dieses Orchester eher gestärkt, also es ging gestärkt heraus aus diesen Krisen. Und durch Rieger, glaube ich auch, ist es kann man eindeutig sagen, der wirklich so als Musiker, als ein großer Musiker, ich schätze ihn da sehr. Aber er ist auch jemand, der weiß, wie man so einen Schatz wie so ein Orchester auch bewahren kann. Also indem man dann schaut, wie kann ich das retten? Manchmal muss man dann auch pragmatisch sein und muss den Künstler vielleicht unten anstellen. Aber man kann das im Kleinen dann doch auch immer wieder aufblühen lassen. Und ich glaube, da hat er eine ganz gute Mischung gefunden, um für uns dieses Orchester auch zu bewahren und auch in die Zukunft zu führen.
Wie ist es mit den Nachbarn? Ich sage mal ganz explizit, Philharmonisches Kammerorchester in Wernigerode. Es wirkte viele Jahre, als wenn da sehr viel Sand im Getriebe ist. Es knirschte. Aber ich habe so persönlich den Eindruck, dass in den letzten 1, 2, 3 Jahren da eine Perspektive für beide da ist, jedes Orchester in seiner Richtung. Aber wir haben in dieser Spielzeit und auch schon in der letzten Konzerte gehabt, wo mal Rieger, mal Fitzner, die beiden Musikdirektoren aus Wernigerode und Halberstadt, dirigiert haben. Ist das ein Gewinn auch für die Region?
Auf jeden Fall ist das ein Gewinn für die Region. Wir haben ja beide jetzt nicht die größten Orchester, aber wenn man die verschmelzt zu einem großen Symphonieorchester, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, auch ganz andere Sachen oder ganz andere Kompositionen zu spielen. Es ist ja so, dass wenn wir jetzt Wagner oder so auf dem Programm haben, müssen wir auch etliche Gäste, also es machen dann unsere Spezialisten, die wählen dann Gäste aus, die wir hinzu engagieren müssen, damit das möglich ist überhaupt, so eine Besetzung. Und wenn wir natürlich mit den Wernigerödern zusammen sind und sich auch die beiden Musikdirektoren abwechseln, dann finde ich, ist das ein Zeichen für die Region auch, dass wir natürlich unterschiedliche Programme haben und auch verfolgen, aber dass wir auch zusammen agieren. Also zu ganz besonderen Momenten. Und das, glaube ich, das wird auch geschätzt vom Publikum.
Ja, ich denke, das beschränkt sich ja nun nicht nur auf diesen Konzertsaal im Großen Haus in Halberstadt, beziehungsweise Symphoniekonzerte ja auch immer in Quedlinburg, sondern sie gehen ja auch gemeinsam an interessante Spielstätten. Ich sag den Dom in Halberstadt, wo ja der Malerzyklus gelaufen ist, wo mal dieser, mal jener dirigiert und auch die beiden Musikdirektoren nicht unbedingt die Messer aus der Tasche ziehen, wenn sie sich begegnen. Ja. Das hat, glaube ich, auch was, ich denke,
so unterschiedlich, wie sie auch sind.
Ja, aber ich glaube, es hat auch was mit Förderpolitik dieses Landes zu tun, wo eine ganze Reihe Jahre oder so ein bisschen eine Unsicherheit regierte, wo einer gegen den anderen so ein bisschen ausgespielt worden ist. Mhm. Ich sag's mal vorsichtig. Aber ich habe gerade jetzt in dem Jubiläumskonzert erlebt, wie es klingt, wenn statt den 35 Musikern 53 spielen.
Ja.
Da hat der Orchestermanager hier, der Bruno Uetz, ganz schön Musiker aus der weiteren Umgebung teilweise zusammengeholt, um mal so ein bisschen, ich will nicht sagen bombastischen, aber richtigen Wagner-Klang ins Haus zu bringen.
Genau. Da ist es ja auch schön. Wir haben, er ist Tubist, fest und aber auch der Manager. So ist es
bei uns. So viel Tuba kommt nun nicht vor.
Muss man ja, stimmt. Da kann er dann eher engagieren in dieser Zeit, muss sich nicht ganz so vorbereiten. Aber es sind andere Orchester einfach auch neidisch auf uns, dass wir einen festen Tubisten haben.
Thank you.
Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit Hinrich Horstkotte gesprochen. Das ist der Regisseur, der In Halberstadt Mignon macht, der sagt, also ja, ich habe in Halberstadt eigentlich alles an Ensemble. Ich habe eine Renate Botha, ich habe eine Bettina Pirax, einen Klaus-Uwe Rein, also so, und Gerlin Schröder, die Kammersängerin, die einfach vom darstellerischen, sängerischen diese Aktion ungeheuer unterstützen. Und er freut sich auch, dass das Orchester eben nicht nur auf ihn hört, das macht der Dirigent, aber dass er ein sehr gutes Orchester hat. Und jetzt, ich habe die Freizeit und ohne Gäste, sagt er, eigentlich ja, aber dem fiel ihm ein Harfenisten.
Stimmt, genau.
Weil bei Mignon ist,
ja,
der Hafner spielt ja da mit und warum, da sind viele Hafenmotive.
Ja.
Das, ich glaube, das belebt auch das Klima in diesem Orchester, dass immer mal wieder so Input von außen kommt.
Ja.
Das, und ja, sie haben auch als einer der wenigen Orchester dieser Größe zwei Konzertmeister.
Ja, es ist auch was Besonderes, nur manchmal ist das eben auch, wie ich das auch schon mit Bruno Uetz angesprochen habe, dem so ein bisschen ein Pragmatismus, den wir sind anpassbar, also wir sind sehr, sehr stark, dass wir uns auf Dinge auch einstellen können. Das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass es so ein kleines Orchester ist. Aber manchmal sind es dann auch, naja, wie soll ich das jetzt nennen? Es ist günstig eingerichtet, so dass es nicht zu teuer wird und auch nicht, und nicht zu billig. Also das ist, ich glaube, für uns ist es einfach ganz toll, dass wir so uns anpassen können an Dinge durch unsere, so wie es auch gewachsen ist, dieses Orchester. Und das ist, glaube ich, auch die Chance für die Zukunft, die ich sehe, dass wir so weitermachen können in so einer kleinen Stadt beziehungsweise in so einem Städtebund, dass Ich komme eigentlich aus Süddeutschland und wenn ich jetzt ähnlich große Städte sehe, die haben kein Orchester dort. Da ist das schon auch was ganz Besonderes, glaube ich, dass wir in dieser Größe sowas zu bieten haben.
Ja, wir reden in dieser Größe und so.
Ja.
Ich habe letztens mit Matthias Kuhnert geredet, der gehört zu den Bläsern. Ich glaube, es ist der älteste, oder der lang älteste nicht, aber langjährigste Mann an den Instrumenten, der sagt, ja, als ich 1984 kam, da waren Orchester 45 Leute. Wie viele sind es heute?
Heute sind es 35 noch.
Also fest.
Fest, ja.
Ja. Aber das hat mich erstaunt. Er hat nicht gesagt, ey, Leute, wisst ihr, 10 Leute wie jetzt, das ist ein absoluter Stress. Das geht nicht. Es ist nicht diese Stimmung. Er sagt, nee, er macht das gerne. Er ist gerne Musiker und er fährt auch gerne mal auf Abstecher. Denn das ist ja ein großer Punkt. Es ist ja nicht bloß so, wenn ich so sehe, einer meiner Nachbarn spielt im Orchester, denke ich, lockeres Leben. Selten, guck mal auf den Spielplan, so viel Musiktheater ist da nicht. 1, 2, 3 Mal die Woche und nee, so ist es ja nicht. Die sind doch woanders unterwegs, ja.
Ja, das ist eindeutig so, dass dieses, als Landestheater sind wir ja verpflichtet dazu, eben auch außerhäusig zu spielen und zu reisen und eben auch den gesamten Landkreis zu bespielen. Ich bin ein bisschen neidisch auf die Musikkollegen, weil die auch sehr nachgefragt werden. Ich sehe das beim Schauspiel, ist es nicht ganz so stark wie jetzt ein Konzert oder wie auch eine Oper oder eine Operette. Aber die Kollegen müssen auch sehr viel mehr reisen. Also die sind dann im Bus unterwegs und das ist anstrengend, weil man dann abends irgendwie sich noch also erst fährt man sehr, sehr lang weit und dann geht's los, dann macht man die Vorstellung, muss nachts ja auch wieder zurück oder man muss dann noch übernachten und dann am nächsten Tag zurückfahren. Also das sind schon wirklich, also das sind auch Herausforderungen, die Künstler hier meistern müssen.
Ja, ihren heimischen Orchestergraben kennen sie, ne?
Genau.
Aber wenn man denn, nach Niedersachsen fährt oder es gab ja auch schon Gastspiele in Bayern, da muss man sich ja auch neu finden. Allein mit der Bestuhlung spielt man auf der Bühne, spielt man im Orchestergraben. Ja. Und was ich da sagte, die Musiker und so, es sind ja nicht ist ja nicht so, dass das die Musiker bloß sechsmal im Jahr ihre Sinfoniekonzerte da spielen und weiß ich nicht, dieses Jahr waren es glaube ich 8, 9 Neujahrskonzerte in 5, 6 Tagen. Dieses Orchester ist ja spartenübergreifend unterwegs. Die machen Musiktheater, die machen Ballett und selbst bei ihnen im Schauspiel, wo sie ja als Dramaturg für verantwortlich sind und auch Dramaturgie hatten, sind die ja dabei.
Ja. Also wir haben ja die Mutter Courage dieses Jahr im Spielplan gehabt und da ist es, das war auch durch eine dispositorische, durch so einen kleinen Winkelzug unseres Disponenten möglich. Also wir hatten im Musiktheater eine kleinere Besetzung und dann hat sich das ergeben, dass wir eben die Courage machen konnten. Und ja, die reiste dann natürlich auch noch in ganz Deutschland umher und ja, das ist ein Erlebnis, wenn man aber auch spartenübergreifend endlich mal sieht, wie dieses Orchester dann auch einfach im Schauspiel noch mitspielt und wie sich dann auch ja so eine Schauspielaufführung ganz anders, ja, das ist was Schönes, wenn man da einfach Live-Musik dabei hat und ein Brecht einfach aus der Konserve wäre, glaube ich, schrecklich. Also das
kann ich mir nicht vorstellen. Das hat, glaube ich, auch eine gewisse Interessiertheit bei den typischen Schauspielbesuchern gefunden. Da ist mal was, was die Brücken schlägt. Denn ich erlebe immer wieder, es gibt, auch wenn es immer bestritten wird, so dieses Schauspielpublikum eher in Quedlinburg angesiedelt. Mhm. Seit 1964 gibt es ja da nur noch Schauspiel. Und eher das musikliebende Publikum, was in Halberstadt ist. Und ich habe den Eindruck, sie versuchen jetzt, das Musiktheater mehr nach Quedlinburg zu bringen, weil ich als Halberstädter muss immer nach Quedlinburg reisen, weil Premieren sind. Es sind, glaube ich, dieses Jahr mehr Premieren in Quedlinburg als in Halberstadt. Hat das auch diesen Grund?
Ja, das ergibt sich manchmal einfach so. Also wenn diese Disposition gemacht wird, dann ergibt sich manchmal der eine Fall und dann der andere wieder. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Disponent Bertram Bayer sich schon Mühe gibt, dass es ausgeglichen ist. Schon allein auch wegen den Theaterfördervereinen, weil die natürlich dann mit ihren Blumen da stehen oder dann auch die Bewirtung danach. Die wollen natürlich auch, dass es ausgeglichen ist. Weil es darf, da müssen wir schon auch gucken, dass wir gerecht bleiben.
Ja, ich mag das auch, dass so dieses häusliche Theaterklima da ist. Ja. Es ist nicht da vorne die Künstler oder da unten im Orchestergraben die Musiker, sondern diese Blumen, dieses Bravo. Und es ist eine sehr enge Bindung der Bevölkerung, sage ich mal, oder der Zuschauer an dieses Ensemble.
Ja, das stimmt. Das merkt man auch immer wieder. Es ist sehr angenehm, wie diese Wertschätzung dann da ist. Das ist auch manchmal auch nicht nur so eine laute Wertschätzung, sondern es ist dann durchaus so ein leises, was auch fast schon, wenn ich einen Anruf kriege oder so und es ist jemand, darf ich Sie kurz stören, Herr Theuring? Ich wollte Ihnen gerne mal sagen und dann kriegt man plötzlich so ein Kompliment, was einen dann aus den Socken haut, das ist wunderschön. Also ich merke das, man merkt es einfach, man kriegt diese Wertschätzung mit.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass die Kleinheit der Orte.
Ja.
Also wenn ich einmal einkaufen gehe und durch die Stadt, kommen mir mindestens 3 bis 5 Leute vom Theater entgegen. Das heißt jetzt nicht Orchestermusiker oder nur Kammersängerinnen oder so, sondern einfach, man muss ja weiterdenken. Da ist die Frau, die im Kostümfundus die Faschingskostüme verleiht, da ist die Schneiderin, die da mal, Hinrich Horstkotte erzählt mir, ein paar Stichen, auch die Gewandmeisterin da mal schnell was hinkriegt, wo sie in Wien extra Typen für haben, dass man sich wahrscheinlich auch in dieser Kleinheit eingerichtet hat und darüber auch, also was machten die da, das muss ich mir mal angucken, dass ich dann auch selber ins Theater gezogen werde, um zu sehen, was die Leute, die da irgendwie in meiner Nachbarschaft wohnen und leben, also diese Nahbarkeit ist, glaube ich, ein ganz großer Gewinn für so ein Haus.
Ja, es ist auch eine Qualität, dass unser Haus, ich bin ja jetzt noch nicht so lange da, aber in diesem Maße habe ich das auch noch nicht erlebt, so eine Herzlichkeit auch, dass man nicht sagt, nee, damit habe ich nichts zu tun, da musst du woanders hingehen, sondern es ist so, dass wir alle gut zusammenarbeiten und auch schauen, dass das eben weiter vorangeht, dass unser Betrieb läuft.
Sowohl im Sprechtheater als auch im Ballett haben wir gar nicht drüber geredet und eben auch im Musiktheater. Und wenn ich sehe, was das Orchester nicht nur in diesem Jubiläumsjahr, sondern übers Jahr insgesamt auch noch so an ich weiß nicht, was, ob Pflicht oder Kür, also nennen wir es Kür, macht. Zum Beispiel bin ich nun seit, weiß ich nicht, 20 Jahren Besucher dieses Abschlusskonzertes von der Orchesterwerkstatt junger Musiker. Ja. Vielleicht sollten wir dazu noch was sagen, weil es ist ja auch das, ich will nicht sagen eine Einstiegsdroge für junge Konzertbesucher, aber wir wissen, unser Konzertpublikum deutschlandweit soll so 64,3, habe ich letztens gelesen, Jahre alt sein. Also das heißt doch, wir haben Nachwuchsprobleme im Zuschauerraum. Ich glaube nicht mal so im Orchestergraben.
Ja, das stimmt. Das ist ja, diese Orchesterwerkstatt ist ja auch was ganz Besonderes und auch die hat dieses Jahr ja ein Jubiläum. Sie wird
30, ne?
30, ja. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Idee und eine ganz tolle, also es ist von der Motivation her, einfach junge Komponisten sich austoben zu lassen mit professionellen Musikern und das dann auch noch zu leiten, so wie das der Herr Rieger macht. Und wie das Orchester dann auch, also Herr Rieger fragt dann ja auch, hast du dir das so vorgestellt? Also er dirigiert das, spielt das mit denen ein und dann kann der Junge sagen, ah nein, das war mir jetzt viel zu lahm, das muss dann da vom Takt noch ein bisschen schneller und da ein bisschen dezidierter und dann macht er das ganz liebevoll und dann entwickelt sich etwas und das wird dann gezeigt und das können dann auch andere Jugendliche sich anhören und das fixt einen ja dann auch an, je nachdem, wenn man Hobbymusiker ist oder so und sagt, Mensch, und das finde ich toll und die machen das und ich will das auch. Und ich glaube, das ist einfach was genau wie Sie sagen, wir sollten in die Zukunft schauen. Wo ist das Orchesterpublikum der Zukunft? Wo sitzt es? Was will es auch ein bisschen, ja?
Ja.
Worauf springt es an?
ich habe nur mehrere, ja, ich will nicht sagen extreme Inszenierungen, also Stücke erlebt. Ich habe erlebt, wie das gesamte Orchester Patscha rufen musste. Oder so eine Symphonie für, weiß ich nicht, Trillerpfeife und Brotmaschine. Jedenfalls, es war irgendwie akustisch nicht das, was man sich gewöhnlich anhört. Und da war das, im Abschlusskonzert, war das Publikum verdammt jung. Mhm. Gibt es da Partnerschaften irgendwie? Wie kümmert sich dieses Theater, dieses Orchester um Nachwuchs im Zuschauerraum?
Also auf der einen Seite ist es wahrscheinlich eher die Qualität, die für sich spricht, die wir in diesen vielen, vielen Konzerten, die wir ja dann auch bieten, beibehalten bzw. auch hinbekommen und die sich, das spricht sich ja rum. Also die auch tatsächlich bei Jüngeren, glaube ich, also so kriege ich es auf jeden Fall immer noch vermittelt. Und auf der anderen Seite denke ich mal, dass das jetzt gerade auch durch diese Orchesterwerkstatt und durch diese Ambition einfach, ja, ich glaube auch, es sind diese ganzen Konzerte, die Herr Rieger macht, die er auch moderiert. Es ist nicht irgendwie eine trockene Geschichte, wie man jetzt in der Musikwissenschaft oder so mitbekommt beim Studieren, sondern das ist was für die Menschen. Also das holt die Menschen ab. Das versteht man gleich, auch wenn man kein Musiker ist. Und es hat so einen trockenen Charme und Witz, dass es einen auch anspricht. Und ich glaube, das sind Dinge, die auch Jugendliche ansprechen können und wo man dann sagt, okay, diese klassische Musik, die vielleicht sonst von jungen Leuten im Radio nicht so gehört wird, die wird dort vermittelt und auch an den Mann gebracht und oder an die Frau. Und ja, ich glaube, das ist unser Auftrag auch als Landestheater, so ein bisschen hier diesen Boden zu schaffen. Bei manchen wird es auf jeden Fall ankommen und dann andere sagen, das ist nichts für mich, das will ich nie wieder hören. Das ist ja alles in Ordnung. Es muss ja nicht jeder diesen Musikhintergrund haben oder auch zu schätzen. Sondern ich glaube, es ist wichtig einfach, dass man das versucht, dass Menschen merken, sie können damit was anfangen oder sie wollen es in Zukunft. Also es befreit sie, auch ein Klavierkonzert zu hören oder so. Das ist ja für manche Menschen wirklich auch so eine Erfüllung, so ein schöner Konzertabend. Und die brauchen das auch für ihre Gesundheit. Aber das weiß man ja nicht, wenn man das nie ausprobiert hat. Und ich glaube, so diese Schwellenangst, das ist auch etwas, was bei uns nicht ganz so hoch ist. Beziehungsweise ich versuche es auch immer so zu verkaufen, auch in der Presse, dass sich Leute trauen, dorthin zu gehen und das mal auszuprobieren.
Naja, wenn man so sich die Konzerte anguckt, die so demnächst anstehen, dann würde ich sagen, die Schwelle ist da sehr tief gelegt. Mhm. Böse könnte man sagen, in Hedersleben der Ochsenstall-Schwelle, weil Johannes Rieger ja unterdessen das zweite oder dritte Jahr auch Hedersleben, dieses Kloster, als wunderbare Location entdeckt hat.
Ja.
Und da laufen ja nicht bloß diese klassischen, wo man vielleicht in der Schule von versaut ist, diese klassischen Werke, so mit Bombast und ja, auch Wagner, Beethoven, dieser Kanon, sondern er macht Hollywood mit seinen Leuten.
Ja.
Er macht diese thematischen Geschichten, italienische Oper, dann dieses Operettenkonzert. Und also ich denke, für mich ist immer so ein Muss, zur Westerburg zu fahren, wenn er dort sein, so eher gespieltes, so eine Gala macht, so wo dann Edith Jeschke, so eine ganz bekannte Halberstadt, seit 68 war die am Haus, unterdessen ist sie Senioren, aber immer noch aktiv und immer in dieser Inszenierung drin, wenn die sich da mit ihrem Kerl streitet, meistens, ja, nie immer, ist es eigentlich der Norbert Zilz.
Ja.
Und das ist wunderbar verbunden und man erlebt auch wieder Nahbarkeit, wenn denn sie durchs Publikum laufen, um da vorne ihren Auftritt zu haben. Klar ist das choreografiert im besten Sinne des Wortes. Das ist nicht Zufall, dass da auf einmal was umfällt. Oder
ja.
Außer letztes Jahr habe ich erlebt, da hat irgendjemand, das war ziemlich warm, der Edith und dem Norbert den Sonnenschirm geklaut. Da waren sie, glaube ich, ein bisschen böse.
Ja.
Aber es war eine schöne Inszenierung und das freut einen einfach, dass man auch so im klassischen Sinne, vielleicht war es damals im Stadtpark von Halberstadt vor 100 Jahren so, dass man mit einem Gläschen Wein in der Sonne sitzt, meistens haben wir Glück gehabt bis jetzt, ja, bei diesen Freiluftorchestern, die Musik genießt, die Natur genießt. Und das stört auch nicht unbedingt der Vogel, der da zwitschert. Ja. Da gibt es diese oder jenen Seitenhieb dann. Und ich glaube, das ist das, dass der Zuschauer nicht unbedingt zum oder ins Theater kommt, sondern einfach das Theater gelernt hat, rauszugehen zu den Menschen, ob nun im Kloster, in Hedersleben, ob die Westerburg, wo ein ganz anderes Publikum ist als in Halberstadt oder in Hedersleben oder teilweise jetzt noch in Thale, aber es sind, wissen Sie überhaupt, an wie vielen Sommerspielorten ist das Orchester unterwegs?
Na, das habe ich mir so noch gar nie richtig, also es sind einige auf jeden Fall, weil ich muss es auch mal ankündigen. Und ja, das ist selbst auch im Tierpark oder so, wenn ich dann...
Ja, na klar,
das ist
ein Standard, dieses Tierparkkonzert.
Wenn, wie Sie schon sagen, wenn dieser eine Vogel dann mit einsteigt, weil er diese Frequenzen ganz toll findet und auch hier dieser Humor auch unseres musikalischen Direktors da ist, das auch mit zu befeuern, weil er genau weiß, ja, das stört uns jetzt nicht und wir kommen aus dem Konzept, sondern das nehmen wir mit und wir zeigen den Menschen mal, dass wir genau, wir sind zwar Musiker, aber wir sind auch Menschen wie alle. Und man muss nicht unbedingt im Frack irgendwie am Abend kommen. Wenn man will, darf man das gerne, aber man kann auch einfach im Kapuzenpulli kommen und sich da hinsetzen und die Musik genießen. Ja,
ja, wenn ich es richtig sehe, ich gehe öfter mal in diese Freiluftkonzerte. In diesem Jahr wurden noch ein, zwei neue dazu akquiriert oder ich weiß gar nicht, das wird Bayer wahrscheinlich machen.
Ja.
Wenn ich sehe, dieses Jahr wird in Zilli gespielt, also ich habe den Verdacht, dass im letzten Ende des Landkreises Harz nicht jeder weiß, wo Zilli liegt. Aber auch es gibt Westreisen, habe ich gesehen. In Braunschweig-Mascherode kommt die italienische Nacht. Also nicht umsonst werden auch die Musiker aus Halberstadt nach Niedersachsen eingeladen. Oder ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass sie in Ditfurt spielen. Da heißt es wieder Harz Goes Hollywood, Filmmusikkonzert. Also es sollte jetzt kein Werbeblock sein, sondern einfach zeigen, ja, die Reisetätigkeit und dass wir im Landkreis Harz eigentlich eine sehr schöne Musiklandschaft haben, weil es eben von den Profis in Halberstadt über das Schloss in Wernigerode bis hin zu so einem Vereinshof wie in Ditfurt überall Musik erklingt und für jeden etwas bietet. Ob nur wirklich teilweise im Frack oder so oder, wie Sie sagten, im Kapuzenpulli.
Ja. Vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.
Ja, also besten Dank für das Gespräch. Ich sage wie immer, bis demnächst in unserem Theater und damit meine ich natürlich das Nordharzer und besonders, wenn das Orchester wieder spielt. Ja, tschüss.
Tschüss.
Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke macht die Augen hell. Sind die schöne Äuglein klar, siehst du alles Licht und wahr. Siehst wie heiße Liebe ein Traum, treuer Schaum, so was gibt's nicht mehr. Flieht auch manche Illusion, die dir einst dein Herz erfreut. Gib der Wein dir Tröstung schon, durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht so Ende ist. Glücklich ist, zu enden ist. Kling, kling, sing, 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 trink mit mir, sing mit mir, la, 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 sing, 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 trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu Ende ist. Glücklich ist, wer vergisst, Augen hell, mach doch nur kein bös Gesicht, sei hübsch lustig.
Rektor Frank, und kann mir das Vergnügen nicht versagen, den renitenten Gemahl persönlich in sein Stillleben zu geleiten.
Aber mein Gemahl ist ja...
Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinke, macht die Augen hell.
Schweigen Sie doch, wir sind nicht allein.
Das geniert mich doch nicht. Kling, kling, sing, 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 trink mit mir, sing mit mir.
Mein Wagen wartet unten. Ich hoffe, Sie werden keinen weiteren Widerstand leisten.
Nein, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu Ende ist.
Ganz recht. Ich sehe, Sie fassen die Sache von der humoristischen Seite auf.
Trink mit mir, sing mit mir, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist.
Ich kann auch gemütlich sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein.
Was soll ich tun?
Ich bin nicht Herr von Eisenstein, bin ich der, den Sie suchen.
Sie sind es nicht.
Zum Wetter, nein!
Nur Ruhe, nicht ein Fluchen.
Sie müssen Ärzte, mein Gott, sein.
Sollte ich hier hintergangen sein?
Mein Herr, was möchten Sie von mir?
Weibchen, küss mich noch einmal.
Meine Herren! bin pressiert, ja heut ich selbst auch invitiert. Drum lassen Sie uns gehen, ja lassen endlich Sie uns gehen.
Brummen vielleicht in demselben Lokal.
Verschonen Sie mich.
Ganz sicherlich.
Verschonen Sie mich.
Ganz sicherlich.
Nur schnell, der Wagen ist so schnell. Rufort, nur schnell. Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Mit Vögeln flattern ein und aus dem Kommen fleckt ein Tier. Und lade ich Sie ganz höflich ein, verältester ich mit. Und auch mein bitter Gast zu sein, auch mein bitter Gast zu sein, verältester ich mit, ich spaziert gefälligst mit.
Wenn es sein muss, so will ich gehen.
Nur schweigen Sie,
es soll geschehen.
Nun fort, schnell fort,
gleich will ich mich bequemen. Doch erst noch Abschied nehmen.
Genug, mein Herr, es ist schon gut.
Ein Küsschen noch, dann hab ich Mut.
Mein Leib, genug, wir müssen scheiden.
Ein Küsschen gibt Trost mir im Leiden.
Mein Herr, genug der Tätigkeit, wir kommen nicht zu Ende heut. Genug, es ist jetzt Zeit.
Mein schönes, großes Vogelhaus, es ist ganz nahe hier. Wir folgen, schlüpfen ein.